Willkommen bei Black Box, dem Sci-Crime Podcast. Euch erwartet ein True Crime Podcast mit der extra Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Hallo. Es ist voll crazy, euch alle mal hier zu sehen. Hi, wir freuen uns voll hier zu sein und danke, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast-Auftritt.
Ja, wir freuen uns, wie gesagt, mega, dass ihr da seid. Ganz kurz zum Ablauf der nächsten Stunde. Wir haben natürlich, wie jedes Mal, wie ihr das aus unseren Podcasts auch kennt, einen Fall mitgebracht, den wir euch vorstellen werden. Und wir werden die ersten 45 Minuten wie bei so einer Podcast-Folge darüber sprechen. Und danach haben wir immer noch Zeit für Fragen von eurer Seite zu uns, zum Podcast, zu dem Fall, vielleicht auch Ideen, die ihr noch zu dem Fall habt. Also im Grunde, wie auch beim Podcast selbst, nur dass ihr uns diesmal keine Nachrichten schreibt, sondern ihr euch direkt beteiligen könnt und da freuen wir uns auch schon richtig doll drauf.
Und damit würde ich sagen, starten wir mal direkt in unsere kleine Vordiskussion, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ich habe eine Frage an dich mitgebracht, Babsi. Und zwar, kennst du noch diese Wetten in der Schule, wenn so Mitschüler oder Freunde dir vielleicht gesagt haben, hier, XY, das traust du dich eh nicht zu machen. Und du meintest dann so, doch, mache ich schon. Ich glaube, du warst so eine, die dann gesagt hat, doch, ich kann es auf jeden Fall. Watch me.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei uns war das früher auch manchmal so, dass dann mal so noch so ein bisschen Geld ins Spiel kam. So, ja, ich gebe dir 5 Euro, 10 Euro, wenn du, keine Ahnung, mit Klamotten in den Swimmingpool springst oder wenn du ganz laut irgendwelche Wörter in der Klasse schreist.
Obszöne Wörter.
Wie war das bei dir? Hast du manchmal so blödsinniges Zeug mitgemacht, sag ich mal?
Ja, ich muss allerdings gestehen, ich habe dafür nie Geld genommen. Also ich war sehr unwirtschaftlich. Ich habe eher mal so gesagt, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich wette, das traust du dich nicht, war ich schon so, okay, ich bin dabei. Natürlich. Also es musste nie jemand sagen, ich gebe dir 5 Euro dafür. Ich habe es einfach nur gemacht, um zu beweisen, dass ich mich das natürlich traue.
Es war bei mir tatsächlich auch so. Richtig, richtig unwirtschaftlich. Wir hätten einfach Geld rausschlagen können. Aber nein, wir so, nee, ich mache das so. Aber ich muss sagen, bei mir hat das auch immer ziemlich angespornt dazu, dass ich auch in solchen Sportsachen richtig gut wurde, wenn jemand mir gesagt hat, nee, kannst du eh nicht.
Das sollten wir uns vielleicht alle merken, was Sportsachen angeht oder so. Vielleicht können wir uns damit motivieren. Aber wie war es bei euch? Seid ehrlich. Habt ihr in der Schule oder in der Jugend irgendwelche Sachen gemacht und habt ihr dafür Geld genommen? Einmal die Hand hoch, wenn ihr es gemacht habt. Oder ihr habt es freiwillig gemacht.
Oder freiwillig, ich wollte gerade sagen, sonst können wir auch nicht hochmachen.
Komm schon, seid ehrlich, ja, lass uns hier mal nicht alleine. Dankeschön, Dankeschön, sehr schön. Wir sind also nicht die Einzigen, die Blödsinn für Geld machen.
Oder auch ohne Geld. Genau darum soll es in der heutigen Folge tatsächlich auch gehen. Wir sprechen heute nämlich darüber, was Menschen so für Geld machen würden und welchen Einfluss Geld so auf unsere Psyche haben könnte. Und bevor wir jetzt in den Fall starten, haben wir, wie ihr es wahrscheinlich auch schon fast alle kennt, mal wieder eine Triggerwarnung dabei. Denn im heutigen Fall geht es unter anderem um sexuelle Gewalt, es geht um Vergewaltigung und auch um Mord. Und wenn, wie immer, ihr kennt das Spiel, wenn es für euch zu viel sein sollte, wenn es irgendwie emotional überfordernd werden sollte, dann dürft ihr gerne auch zwischendurch den Raum verlassen. Der Fall wird ungefähr 10 Minuten lang gehen und danach dürft ihr gerne dann auch wieder zurückkommen und mit uns diskutieren. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt à la Blackbox-Podcast-Art in den Fall rein. Und ich übergebe an Babsi.
Ein WhatsApp-Chat-Verlauf. Denali. Also, ich mache jetzt das mit dem Mädchen und dann vergewaltigen wir sie später. Tyler. Ja. Gehst du jetzt gerade zu der 14-Jährigen? Denali. Ha, ja, ich gehe gerade zu ihr. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich das machen kann. Ich muss vorher nur noch Gras kaufen. Ich will, dass sie high ist, damit sie sich nicht so sehr wehrt. Ich liebe dich. Tyler. Ich liebe dich auch. Ich habe einiges vor mit ihr. Ich will kommen, bis ich blute. Für sie und für dich. Denali. Ja, ich liebe dich. Bald können wir sie vergewaltigen. Sie wird schlafen. Ihre Entscheidung. Ist das okay? Tyler. Also ist sie weggetreten? Denali. Ich kann sie vergewaltigen, wenn sie schläft. Tyler. Tust du, was ich sage? Denali. Ja. Tyler. Zeig mir ihren Bauch und lege sie flach auf den Boden. Mach ein Video. Schnell. Denali. Okay. Tyler. Zwing sie. Fessel sie, wenn es sein muss. Denali. Okay. Tyler. Mach das Video. Mach heiße Videos. Halte sie unten. Kämpfe mit ihr. Beeindrucke mich. Schick mir 20 Bilder. Überrasch mich. Bilder von ihr in Unterwäsche. Wir müssen sie später vergewaltigen. Vielleicht mit einigen Spielzeugen. Ha. Video erhalten. Alaska 2019. Denali Bremer ist 18 Jahre alt, als sie Tyler im Internet kennenlernt. Er kontaktiert sie über eine Streaming-Plattform, auf der sie erotische Bilder und Videos von sich hochlädt. Immer wieder schreiben die beiden hin und her. In den Chats stellt Tyler sich als 3 Jahre älteren, sportlichen, erfolgreichen jungen Unternehmer vor. Er habe bereits die ein oder andere Millionen verdient und frage sich nun, wohin mit seinem vielen Geld? Denali ist beeindruckt von diesem aufregenden Mann, der sich eindeutig für sie zu interessieren scheint. Die beiden tauschen Telefonnummern aus. Ab sofort schreiben sie über WhatsApp miteinander. Denali verliebt sich in Tyler und auch er erwidert ihre Liebesbekundungen. Offensichtlich sind die beiden nun ein Paar. Ein Paar, das sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam durch dick und dünn geht, das voneinander alles weiß, alle dunklen Abgründe und die düstersten Gedanken teilt. So erfährt Denali bald von Tylers sexuellen Fantasien, Frauen und Mädchen zu vergewaltigen. Oder besser gesagt, vergewaltigen zu lassen. Denn Tyler bittet Denali darum, ihm Videos zu schicken, wie sie 2 Mädchen sexuell missbraucht. Er selbst werde dann später auch mitmachen, doch erst solle Denali es selbst tun. Geblendet von den Versprechungen und ihrem Verliebtheitsgefühl geht Denali Tylers Wunsch tatsächlich nach und schickt ihm dann die Videos von ihren Gräueltaten. Doch es bleibt nicht dabei. Als nächstes möchte Tyler sehen, wie jemand stirbt. Er möchte sehen, wie jemandem durch Denalis Handeln das Leben genommen wird. Dafür ist er sogar bereit, Geld zu zahlen. Als der Millionär, der er ist, bietet er seiner Freundin 9 Millionen Dollar. Im Austausch für ein Video, in dem ein Mensch stirbt. 9 Millionen Dollar für ein Menschenleben. Das Opfer kann Denali sich selbst aussuchen. Wichtig ist nur, dass sie es selbst tut. Denali zögert nicht lange. Sie nimmt das Angebot ihres Freundes an. Da sie weiß, dass sie diesen Mord nicht alleine durchführen kann, zieht sie 2 Freunde zu Rate. Den 16-jährigen Caden McIntosh und den 19-jährigen Caleb Leyland. Beide sind sofort dabei, verspricht Denali ihnen doch mehrere 100.000 Dollar für ihr Mitwirken an der Tat. Für die Bereitstellung des Fluchtwagens werden Caleb 500.000 Dollar versprochen. Für Cadens Beteiligung an der Tat vor Ort stellt sie ihm sogar 900.000 Dollar in Aussicht. Ein Angebot, dem keiner der beiden jungen Männer sich entziehen will. Am 2. Juni 2019 ist es dann soweit. Heute soll es geschehen. Das Opfer hat Denali bereits Wochen zuvor festgelegt. Cynthia Hoffman. Eigentlich ist Cynthia eine nahe Freundin von Denali. Die beiden kennen sich mittlerweile sehr gut und selbst Außenstehende bezeichnen die beiden als beste Freundinnen. Doch was bedeutet Denali schon eine beste Freundin im Vergleich zu 9 Millionen Dollar? Schon in den Vormittagsstunden des ausgewählten Junitages holen Denali und Caden Cynthia bei ihr Zuhause ab. Die drei wollen gemeinsam bei den Thunderbird Falls nordöstlich der Stadt Anchorage wandern gehen. Wie immer verabschiedet sich Cynthia gut gelaunt von ihrer Familie und läuft ihren drei Freunden aufgeregt entgegen. Nur kurze Zeit später erreichen die drei den Wanderweg und nach einiger Zeit kommen sie an eine kleine Lichtung. Denali holt ihr Handy heraus und möchte auf der Lichtung Bilder machen. Die drei albern etwas herum, lachen laut und ausgelassen, als Caden Cynthia plötzlich von hinten packt. Schnell wickelt er Klebeband um die junge Frau und fesselt sie damit. Als die 20-jährige Cynthia merkt, dass das gerade kein alberner Scherz, sondern bitterer Ernst ist, bekommt sie Panik. Sie beginnt laut zu schreien und droht Denali damit, die Polizei zu rufen. Spätestens jetzt bekommt auch Denali Panik. Immer wieder hatte die 23-Jährige überlegt, ob sie ihre beste Freundin wirklich für 9 Millionen Dollar töten solle. Doch jetzt lässt Cynthia ihr keine Wahl mehr. Jetzt, wo Caden und sie schon so weit gekommen sind. Jetzt, wo Cynthia mit der Polizei droht. Siedend heiß fällt ihr ein, dass sie Drogen im Auto liegen hat. Die dürfen auf keinen Fall gefunden werden, sonst, da ist sich Denali sicher, wandert sie hinter Gitter. Hektisch greift sie nach der Waffe, die sie in ihrer Tasche versteckt hält. In der anderen Hand hält Denali das Handy. Die Aufnahme für Tyler läuft bereits. Bevor sie die Waffe jedoch heben und auf Cynthia richten kann, nimmt Caden sie ihr aus der Hand. Er platziert sich mit sicherem Stand hinter der schreienden Cynthia und schießt ihr von hinten in den Kopf. Ein ohrenbetäubender Knall, ein dumpfer Aufprall und es ist still auf der Lichtung. Alles, was nun noch zu hören ist, ist das Kreischen der Vögel, die aus den Baumkronen in den weiten Himmel stieben, das Rauschen des Flusses und das laute Atmen der beiden Jugendlichen, die mit rasenden Herzen auf den regungslosen Körper am Boden starren. Irgendwann lösen die beiden sich aus ihrer Starre. Während Caden den leblosen Körper in den Fluss wirft, versendet Denali, wie versprochen, die Bilder und Videos von Cynthias Hinrichtung über Snapchat an Tyler, der in ihrem Handy mittlerweile als Babe eingespeichert ist. Dann machen die beiden sich so schnell es geht davon, möglichst weit weg vom Tatort. Es wird Abend in Anchorage. Thomas Hoffman, Cynthias Vater, wundert sich bereits, wann Cynthia und ihre Freunde wohl endlich nach Hause kommen. Er ruft seine Tochter auf ihrem Handy an, erreicht sie jedoch nicht. Angst macht sich in seiner Magengegend breit. Cynthia geht immer ans Telefon. Immer wieder ruft er sie an, spricht ihr auf den Anrufbeantworter. Cynthia, egal, was du getan hast, wenn du etwas falsch gemacht hast, Daddy ist nie böse auf dich. Der Abend geht in die Nacht über. Mittlerweile ist es 23.30 Uhr. Panisch ruft Cynthias Vater schließlich die Polizei an, erzählt, dass seine Tochter nicht nach Hause gekommen sei, dass das ganz und gar untypisch sei, dass sie zwar volljährig ist, aber gleichzeitig mit einer Entwicklungsverzögerung lebe, mit der sie geistig einige Jahre jünger sei. Doch die Polizei kann dem verzweifelten Vater noch nicht helfen. Sie teilen ihm mit, dass er 24 Stunden warten müsse, um seine Tochter als vermisst melden zu können. Doch damit gibt Thomas sich nicht zufrieden. Er geht selbst raus und durchsucht die dunklen Straßen nach seiner Tochter, während er die Wälder, die schmalen Wanderwege und die Stadt nach Spuren von Cynthia durchkämmt, erhält er eine Nachricht von Denali, der besten Freundin seiner Tochter. Sie sagt, sie habe Cynthia im Polar Bear Park abgesetzt und habe angenommen, dass sie später nach Hause gegangen sei. Sie hoffe, dass es Cynthia gut gehe, dass ihr nichts zugestoßen sei. Als der Morgen graut, ist Cynthia bereits fast 24 Stunden verschwunden. Am Vormittag ruft Hoffman erneut bei der Polizei an. Es ist der 3. Juni 2019, als die Polizei in Alaska die offizielle Suche nach Cynthia Hoffman beginnt. Bereits einen Tag später findet diese Fahndung ihr grausiges Ende. Cynthias Leiche wird am Ufer des Eklutna River gefunden, am Stadtrand von Anchorage. Ihre Füße und Hände sind mit Klebeband gefesselt, auch ihr Kopf ist damit umwickelt, ihr Mund zugeklebt. Sofort sucht die Polizei nach möglichen Tatverdächtigen. Nur Stunden nach Bekanntwerden von Cynthias Tod geht ein Anruf bei der Polizei ein. Es ist Nicole House, die biologische Mutter von Denali. Sie berichtet, am 2.6. von ihrer Tochter angerufen worden zu sein. Die junge Frau habe geweint und sei gemeinsam mit zwei Freunden zu ihr gekommen. Die drei hätten ihr erzählt, dass sie Cynthia Hoffman getötet hätten. Caden habe berichtet, ihr in den Kopf geschossen zu haben. Dabei habe er allerdings so laut gelacht, dass Nicole House der Meinung war, dass es sich nur um einen geschmacklosen Scherz handeln könnte. Als sie dann jedoch die Berichterstattung gesehen habe, habe sie gewusst, dass es kein Witz war. Sofort werden Denali Bremer, Caden McIntosh und Caleb Leyland festgenommen und verhört. Auf Denalis Handy stellen die Beamten Chats mit Tyler sicher, ebenso die Videos und Fotos von Cynthias Hinrichtung und des sexuellen Missbrauchs der beiden minderjährigen Mädchen. Sofort wird versucht, Tyler ausfindig zu machen. Der junge, erfolgreiche Millionär aus Kansas ist jedoch nicht auffindbar. Stattdessen führen die Datenspuren die Ermittler zu einem 21-jährigen, blassen, übergewichtigen jungen Mann namens Darian Schillmiller, der im Keller seiner Großmutter in New Salisbury, Indiana wohnt. Alle Verdächtigen werden wegen Mordes, Anstiftung zum Mord oder Beihilfe, Darren und Denali zusätzlich wegen Kinderpornografie angeklagt. Vor Gericht gibt Schillmiller zu, Bremer erpresst und dazu gezwungen zu haben, junge Mädchen zu missbrauchen. Schon in der Vergangenheit habe er versucht, auf betrügerische Weise Freundschaften zu schließen, indem er falsche Profile anlegte und falsche Identitäten annahm. Völlig entsetzt gibt Cynthia Hoffmans Vater vor Gericht zu Protokoll. Eines Tages traf sie auf Bremer. Ich vermutete, die beiden gingen zur gleichen Schule. Damals wusste ich das noch nicht. Und sie dachte, sie hätte ihre beste Freundin gefunden. Sie kam nach Hause mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und sagte zu mir, Papa, ich habe endlich eine Freundin gefunden. Am 11.01.2024 wird Darian Schillmiller wegen Anstiftung zum Mord für schuldig befunden und zu 99 Jahren Haft verurteilt. Auch Denali Bremer wird am 12.02.2024 für schuldig befunden und ebenfalls zu 99 Jahren Haft verurteilt. Caleb Leyland wird am 23.08.2024 zu 40 Jahren Haft verurteilt, von denen 10 Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, gefolgt von 10 Jahren Bewährung unter Aufsicht. Caden McIntosh, der 16-jährige Jugendliche, der Cynthia durch einen Kopfschuss getötet hat, erwartet sein Urteil in diesem Jahr, November 2024.
Ich muss sagen, während du gerade den Fall vorgelesen hast, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wir haben den Fall zusammen recherchiert. Das heißt, ich wusste schon, was in dem Fall vorkommt. Aber während du gerade vorgelesen hast, kam mir gerade der Gedanke, dass es eigentlich überraschend ist, dass alle Beteiligten in diesem Fall so ein hohes Strafmaß bekommen haben, oder nicht?
Meinst du wegen des wegen der Jugendstrafe oder?
Ja, irgendwie wegen der Jugendstrafe und auch, weil ich habe jetzt natürlich nicht mehr alle Fälle im Kopf, die wir sonst so gemacht haben, aber so Beihilfe zum Mord zum Beispiel war ja auch ab und zu mal dabei in unseren Fällen und so 99 Jahre Haft oder 40 Jahre Haft mit 10 Jahre Bewährung, das sind alles irgendwie so Dinge, die mich überraschen, wie hoch es ausgefallen ist bei allen Beteiligten. Und jetzt bin ich gespannt, was bei Caden rauskommt, der ja das ausgeführt hat, aber ja eben minderjährig ist. Auch in den USA gilt ja da eigentlich noch das Jugendstrafrecht.
Ja, aber ehrlich, also mich hat es ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil die Urteile sowohl in Alaska als auch allgemein in den USA ja meistens relativ hoch sind. Und ich fand halt, der Tatbestand war schon sehr, zum einen sehr eindeutig und zum anderen muss ich ehrlich sagen, dass ich bei der Recherche von dem Fall super geschockt davon war, wie abgeklärt das, also wie abgeklärt vorgegangen wurde. Und wie, ja, im Grunde auch wie geplant und kalkuliert und auch aus was für einem Grund. Also ich habe mich ehrlich gesagt bei dem, also während des Falls dachte ich mir die ganze Zeit, ich hatte erst unglaublich viel Mitgefühl mit Cynthia und mit ihrer Familie und ihrem Vater und fand die Vorstellung unglaublich furchtbar, dass du von deiner vermeintlich besten Freundin mit ihr auf einen Ausflug gehst, mit Freunden von ihr. Und also allein die Vorstellung, dass jemand, dem man nahesteht, mal abgesehen von einer fremden Person, aber jemand, dem man nahesteht, einem das Leben nehmen will für Geld, fand ich so absurd. Und dann muss ich halt ehrlich sagen, war ich doppelt geschockt, weil ich auf einer etwas unemotionaleren Seite dachte, Mann, das ist echt richtig schlecht ausgeführt. Also so richtig eindeutig, dass ich mir dachte, habt ihr vorher darüber nachgedacht, wie einfach es sein wird, das aufzudecken? Also, ja, also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen, aber seien wir doch mal ehrlich.
Ist wirklich so. Also ich meine, es war ja irgendwie auch so, dass Caden ja dann auch den Körper einfach in diesen Fluss dann da geschmissen hat. Da dachte ich mir auch, also irgendwie, es ist nicht so ganz durchdacht gewesen. Ich frage mich aber auch gleichzeitig gerade, wie viel Zeit Denali denn von Tyler zur Verfügung gestellt bekommen hat dafür. Weil ich meine, er wirkt ja schon immer so, ich gebe dir jetzt 9 Millionen Dollar und dann tötest du jemanden und dann schickst mir bitte aber auch direkt ein Video. Also irgendwie, es wirkt auch nicht so, als hätte sie so viel Zeit gehabt, sich da zu überlegen, wie sie es macht.
Ja, wobei die beiden ja ziemlich lange miteinander zu tun hatten. Also diese Beziehung zwischen den beiden ging ja schon ein bisschen länger. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit sie dafür hatte am Ende des Tages. Aber es hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass vor Gericht Bremer nicht auch getestet wurde auf irgendeine Form von Minderbegabung, weil ich auch die Vorstellung, dass jemand mir übers Internet 9 Millionen Dollar verspricht und dass ich das glaube und ich dann darüber nachdenke, wen ich nehme, es sind ja mehrere Sachen, ich glaube jemandem das, dann gehe ich davon aus, dass das auch passieren wird, dann suche ich mir ein Opfer und suche mir ausgerechnet eine Person in meinem persönlichen Umkreis, wobei jedem ja bewusst ist, dass Mörder und also Straftäter und Leute, die jemanden umbringen, immer im engsten Umkreis als allererstes gesucht werden. Und dann begehe ich die Tat auch noch so unüberlegt. Dann ist das doch irgendwie was, wo ich selber ehrlich gesagt gedacht hätte, dass da auch irgendeine Form von Minderbegabung hätte vorgeherrscht haben können.
Naja, aber die beiden waren ja schon zusammen irgendwie. Also ich meine, sie hat ja schon lange mit ihm geschrieben und er hat sich von Anfang an als der super tolle Milliardär vorgestellt. Und die beiden haben ja vorher auch schon, also ich meine, sie hat ja schon zum Beispiel Vergewaltigung in seinem Auftrag begangen und sexuellen Missbrauch begangen. Und quasi, also die Hemmschwelle, könnte ich mir vorstellen, war dann schon mal niedrig und das Vertrauen zu ihm war ja da schon sehr hoch. Ich meine, sie hat ja wirklich alles gemacht, was er ihr gesagt hat.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Dass sie vorher ja auch Videos und Bilder von sich selber auch an ihn verkauft hat und er dafür tatsächlich Geld bezahlt hat. Und ich mir aus der Perspektive, die du gerade genannt hast, natürlich vorstellen könnte, dass sich bei den beiden so eine Art finanzielle Vertrauensbasis gebildet hat, weil sie ja vorher auch für die Fotos und Videos bezahlt wurde, wenn jetzt auch nicht mit so einer horrenden Summe.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, also, ich weiß nicht, ich meine, man hat ja also sie hat ja selber gesagt, dass sie Angst davor hatte, dass Leute in ihrem Auto Drogen finden. Und soweit ich weiß, hatte sie ja auch eine relativ lange Konsumgeschichte. Und das ist halt auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob sie, während sie diese Tat begangen hat und während sie mit ihm geschrieben hat und diese Dinge gemacht hat, ob sie währenddessen, unter Einfluss von Drogen stand.
Vielleicht ab und zu sicherlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es zum Tatzeitpunkt der Fall war. Ich glaube, sonst wäre das auch wäre das auch mal im Gutachten erwähnt worden oder in der Urteilssprechung. Was ich mich aber gerade auch gefragt habe, ist, dadurch, dass du jetzt gerade auch die Drogen angesprochen hast, musste ich gerade daran denken, an den Moment, wo sie mit Cynthia auf dieser Lichtung steht und Cynthia ja anfängt zu schreien, die Polizei zu holen, die Polizei zu benachrichtigen und Denali denkt daran, oh nee, Mist, dann finden die Drogen in meinem Auto, ist auch eigentlich ja wirklich von der Tapete bis zur Wand gedacht, dann die beste Freundin zu töten. aber ich frage mich, ob wenn Cynthia nicht damit angefangen hätte, also nicht nicht angefangen hätte, von wegen mit nach der Polizei zu rufen oder zu drohen, die Polizei zu rufen. Denkst du, Denali hätte das abgebrochen? Weil sie war ja da schon, wie sie berichtet hat zumindest, in so einem Zwiespalt, ob sie es wirklich tun soll oder nicht, ob es die 9 Millionen Dollar wirklich wert ist oder nicht?
Ich finde das eine richtig schwer zu beantwortende Frage. Weil auf der einen Seite war sie schon so committed, dass sie die Sachen dabei hatte, die sie dafür gebraucht haben. Auf der anderen Seite hat sie es am Ende des Tages ja gar nicht selber gemacht. Und für mich ist irgendwie die Frage, die für mich offen bleibt, ist, wieso hat Caden am Ende geschossen? Also war es vielleicht so, dass sie es nicht über sich gebracht hat? Oder war, also weißt du, wenn man so einen Plan ausmacht, und ich sage, okay, ich mach das, dann reiß ich doch nicht der Person, die sagt, sie macht das, die Waffe aus der Hand und sagen, nee, ich mach. Also ich habe so ein bisschen Probleme damit, mir diese Situation vernünftig in Anführungszeichen vorzustellen. Und ich frage mich halt auch, und das spielt so ein bisschen damit rein, ob sich Denali von Anfang an eigentlich so ein bisschen selbst sabotiert hat. Weil, worüber ich gerade auch noch nicht nachgedacht habe, aber was in dieses Thema mit reinspielt von wegen, hast du darüber nachgedacht, dass das sehr offensichtlich ist, was du da machst, ist, dass sie Cynthia ja auch zusammen bei Cynthia zu Hause abholen.
Ja.
Also es ist halt so ein, hey, ich bin hier und ich hole dich ab und deine Eltern sehen das. Und dann sage ich, wir gehen wandern und dann kommst du nicht wieder nach Hause. Und dann schreibe ich eine total unauffällige Nachricht an deinen Vater von wegen, oh hey, nur dass sie Bescheid wissen, ihre Tochter habe ich natürlich da abgeliefert. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Also es ist halt auch irgendwie, und da frage ich mich halt, ob da vielleicht, ich habe ja erst auf eine Intelligenzminderung nachgedacht, aber vielleicht hat sie sich auch einfach akut selbst sabotiert.
Ich auch gerade, während du gesagt hast, dachte ich mir auch gerade so, ja, vielleicht hätte man doch mal in die Minderbegabung-Richtung mal ermitteln können. Ja, oder diese Selbstsabotage ist ja auch was immer mal wieder irgendwie vorkommt.
Ach so, und genauso wie im Podcast, ich meine das wirklich überhaupt nicht diskriminierend oder despektierlich, wenn ich sage, man sollte auf eine Minderbegabung vielleicht sich das mal angucken. Also ich meine das nicht verurteilend oder so, sondern es irritiert mich einfach so sehr, weil ich davon ausgehe, selber durchschnittlich intelligent zu sein und ich darüber nachgedacht hätte. Also versteht uns bitte nicht falsch. Ja, mir war das wichtig nicht, dass sie hier rausgeht und sagt, boah, sind die judgy.
Ja, das mit der Selbstsabotage würde ja auch schon irgendwie dazu passen, dass er immer so irgendwie im Zwiespalt war. Und ich habe ja, in einer Quelle habe ich gelesen, in den anderen nicht. Deswegen haben wir das ja auch im Fall nicht drin. Aber ich habe auch gelesen, dass sie wohl Snapchat-Videos auch danach wohl gemacht hat, wo sie davon gesprochen hat, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, wo sie total geweint hat und irgendeine Tat, die sie begangen hat, was dann im Nachhinein klar war, dass es eben diese war, total bereut hat und es ganz schlimm fand. Dann hat sie ja auch ihrer biologischen Mutter davon erzählt, bei der sie übrigens nicht aufgewachsen ist, zu der sie, glaube ich, erst seit einem Jahr zu dem Zeitpunkt wieder Kontakt hatte. Das heißt, sie geht dann zu einer Frau, die klar biologisch mit ihr verwandt ist, aber zu der sie eigentlich erst seit einem Jahr wieder Kontakt hat. Auch irgendwie die Frage, warum genau sie? Und dann auch noch mit den Jungs, mit denen sie das alles begangen hat. Der Caden erzählt es dann irgendwie auch noch total stolz. Also irgendwie hat es schon sowas wie, hallo, ich habe das gemacht, ich wink hier, ich sag Bescheid, bitte nehmt mich fest.
Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich den Fall das allererste Mal gelesen habe, wirkte das für mich wie so ein, ich weiß nicht, kennst du das noch früher, wenn man mit Freunden irgendwie draußen war und dann hast du Scheiße gebaut? Und dann ist man zu einem, zu den Eltern von einem von denen nach Hause gegangen und hat dann irgendwie so erzählt, ja, also es ist irgendwie ein bisschen was Blödes passiert. Und irgendwie hatte das für mich so diesen Vibe, dass es wirkte für mich einfach wie so Kinder, die Mist gebaut haben und dann zu einem der Elternteile nach Hause gehen und sagen, ja, ist irgendwie was Blödes passiert. Also, und das hat mich so unfassbar irritiert.
Ich meine, wenn du es ganz genau nimmst, sind es ja auch fast noch Kinder, die dann nach Hause gehen und sagen, es ist was Schlimmes passiert. Zumindest Caden, die anderen waren nicht mehr minderjährig. Aber ich frage mich auch, wie weit da die Entwicklung ist oder war.
Ja, also am Ende des Tages war ja bei allen dreien offensichtlich Geld die Motivation.
Ja.
Und damit wären wir dann beim Stichwort. Die Frage, die wir uns nämlich gestellt haben, als wir diesen Fall gefunden haben, ist, was sind Leute bereit für Geld zu tun? Ist das wirklich, also ich meine, 9 Millionen Euro für Dollar für ein Menschenleben ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz im Allgemeinen, welchen Einfluss hat Geld denn auf das Sozialverhalten von Menschen? Und wir alle sagen natürlich immer, nein, ich würde das nicht machen. Aber stimmt das auch? Und die Frage haben wir uns gestellt und haben uns dafür ein paar unterschiedliche Experimente angeschaut.
Und da gab es wirklich, wirklich, wirklich viele.
Ihr müsst selber mal gucken. Also es ist wirklich, es ist unfassbar, wie gut es erforscht ist und wie viel Informationen und Ideen und Gedanken es dazu gibt. Ehrlich gesagt hat es uns auf der einen Seite verwundert, weil wir uns noch nie damit beschäftigt haben. Auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, weil, seien wir ehrlich, Geld ist ein Thema, über das wir uns alle jeden Tag Gedanken machen oder darüber reden, ob jetzt in Form von Geld tatsächlich oder in Form von irgendwas, das wir konsumieren. Man sagt ja auch immer so im Volksmund, dass Geld Menschen verändert. Aber wir waren trotzdem überrascht davon, ja, wie viele Studien es dazu gibt. Zum Beispiel gibt es ein französisches Feldexperiment. Und zwar ist das 2006 von Kathleen D. Vos veröffentlicht worden. Und die konnte zeigen, zumindest im Labor, also in nicht normalen Verhältnissen wie ist das hier, sondern tatsächlich in einem abgeschlossenen Raum, wo genau vorgegeben wird, was zu passieren hat oder wer was zu sagen hat. Da wurde quasi getestet, ob allein der Gedanke an Geld im Grunde ja Menschen verändert oder Verhalten verändert. Und was die gute Frau Vos zeigen konnte, war, dass sich unsere Prioritäten verschieben und wir risikobereiter werden, wenn wir auch nur über Geld nachdenken und dass wir auf Distanz gehen zu Leuten, die von uns abhängig sind. Das heißt, wir kapseln uns so ein bisschen ab. Und das wurde bisher tatsächlich von dieser Frau nur im Labor gemessen. Und da konnte aber natürlich jetzt jeder sagen, ja gut, also ne, jeder Wissenschaftler wird sagen, im Labor ist das ja die eine Sache. Aber ob das in der Realität dann auch so ist, das hat ja noch keiner belegt. Haben die sich auch gedacht? Also haben französische Wissenschaftler gesagt, wir machen jetzt in einer mittelgroßen französischen Stadt, ja, das stand da tatsächlich so, also keine Ahnung wo, haben sie geguckt, welchen Einfluss Geld auf die menschliche Hilfsbereitschaft hat.
Das haben sie vielleicht absichtlich nicht gesagt. War zu peinlich.
Vielleicht hat da auch der ein oder andere Geld für bezahlt, dass sie es nicht erzählen. Aber es gab ein Experiment, und zwar ein Experiment am Geldautomaten. Ihr könnt euch das quasi so vorstellen. Sie haben Leute gefragt, die quasi im näheren Umkreis eines Geldautomaten waren, zwischen 30 und 50 Jahre alt waren, und haben Leute gefragt, die gerade Geld abgehoben haben, ob sie an einer Umfrage zum Thema Kinder und Autorität teilnehmen würden. Und diese Frage oder diese Bitte haben sie auch an Passanten gerichtet, die gerade kein Geld abgehoben haben. Und 34% der Leute, die gerade Geld abgehoben haben, haben gesagt, sie helfen natürlich gerne. Und 62% der Leute, die gerade kein Geld abgehoben haben, haben gesagt, sie helfen gerne. Das heißt, die Hilfsbereitschaft hat sich, jeder Professor von unserer Uni würde mich jetzt töten, wenn ich das so sage, aber ihr versteht, was ich meine, die Hilfsbereitschaft hat sich halbiert im Vergleich zu den Leuten, die gerade eben Geld abgehoben haben. Das heißt, die Hilfsbereitschaft war da weniger vorhanden. Und das zweite Experiment war, dass quasi ein Busticket fallen gelassen wird. Und zwar hatte eine Forscherin beim Gehen ihr Busticket fallen lassen. Und dann hat man quasi geguckt, okay, wie viele Leute, die jetzt vom Geldautomaten kommen, heben denn jetzt das Busticket auf? Und 96% der Leute, die in der Nähe dieses Geldautomatens herumgelaufen sind, haben die Frau aufmerksam gemacht auf dieses Missgeschick und haben ihr dieses Busticket zurückgegeben. Allerdings nur 60% von denen, die vorher Geld abgehoben haben. Das heißt, auch da war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns hilft oder uns unterstützt oder uns ein Busticket wieder aufhebt oder einen 20-Euro-Schein, das wird wahrscheinlich komplett vorbei sein dann. Wenn wir vorher Geld abgehoben haben, sind wir danach weniger hilfsbereit, achten weniger auf unser Umfeld und sind ja weniger dabei, etwas für andere Leute zu tun. Und ich muss ehrlich gestehen, ich persönlich fand das irgendwie überraschend, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt da irgendwie 20 Euro abhole, dann fühle ich mich ja nicht wie der absolute King. Also ich gehe ja nicht von der Bank weg und denke mir, boah, ich bin viel krasser als alle anderen. Also das ist ja, das hat mich wirklich überrascht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat es überrascht.
Haben die denn geguckt, wie viel die Leute abgehoben haben? Oder war es einfach nur, okay, der Prozess Geld abheben, das war der ausschlaggebende Punkt in die Einteilung von wegen nicht Geld und Geld?
Es ging tatsächlich nur ums Geld abheben. Also wurde Geld abgehoben oder nicht?
Ich fände es spannend zu wissen, wie viel Geld abgehoben wurde, ob das auch nochmal einen Unterschied macht.
Ich bin sicher, darüber gibt es bestimmt auch irgendwo ein Experiment. Wobei vielleicht auch nicht, weil vielleicht fällt das auch unter den Datenschutz, weil ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Leute nicht unbedingt sagen wollen, wie viel Geld sie abgehoben haben.
Ist in Frankreich Datenschutz auch so wie in Deutschland?
Vielleicht? Ich meine, ja.
Vielleicht geht's ja in Frankreich. Wir haben tatsächlich auch noch weitere Bestätigungen von eben diesen Ergebnissen gefunden. Und zwar, vielleicht haben wir diesen Psychologen auch einfach nur wegen seinem tollen Namen reingenommen. Ich finde den Namen super, er ist Paul Piff. Paul Piff von der University of California in Berkeley hat auch weitere Studien in Richtung gemacht, welchen Einfluss Geld auf das Verhalten von Menschen hat. Und seine Ergebnisse waren, dass reiche Menschen unter anderem weniger spenden als weniger reiche Menschen. Außerdem gab es Studien, bei denen Testpersonen quasi auf Geld angesprochen wurden oder an Geld, ich sag mal, erinnert wurden. Und danach wurde ihr Verhalten im sozialen Kontext, es war auch im Labor allerdings, beobachtet. Und da wurde auch deutlich, dass diese Menschen sich danach anschließend mehr ich-bezogen gezeigt haben, weniger hilfsbereit und haben auch weniger die Hilfe von anderen gesucht. Außerdem auch noch ein Ergebnis, was ich ganz spannend fand, war, dass Fahrer in dickeren Autos, wurde tatsächlich untersucht, war wohl statistisch auffällig, sehr viel rücksichtsloser gefahren, zumindest war es wohl in Berkeley so, als Menschen in kleineren, günstigeren Wegen. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht von unserer Alltagserfahrung bestätigen können. Ich grab gerade bei mir.
Also ich kenne da sicherlich doch, die ein oder doch. Andere Person.
Okay, ich kenne jetzt zwar...
Also in meinem Umfeld kenne ich bestimmt Leute, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie rücksichtsloser fahren, seitdem sie sich eine dickere Karre angelegt haben, ja.
Mm.
Schon.
Ich muss gerade dran denken, wenn du so auf der Autobahn auf der linken Spur fährst und dann hinter dir gedrängelt wird. Es sind meistens so dicke SUVs oder Porsche. Und ich mit meinem, ich habe ein kleineres Auto und ich fühle mich dann auch immer sehr bedrängt und fahre dann immer zur Seite.
Ich habe neulich übrigens noch, ich hatte nämlich witzigerweise, als ich in der Vorbereitung für diesen Abend heute mit jemandem darüber gesprochen habe, über das Thema, ob Geld Leute verändert. Und ich erst noch hitzig der Meinung war, dass das natürlich nicht der Fall ist, weil ich gutgläubig, wie ich bin, natürlich immer daran glaube, dass Geld keinen Einfluss haben darf. Habe ich noch eine Studie gelesen, die ich wirklich sehr interessant fand. Und zwar wurden bestimmte Gesellschaftsschichten, ich habe jetzt leider die Studie nicht mehr ganz im Kopf, ich suche sie raus und wir laden sie auf Instagram hoch, ich verspreche es. Und zwar wurde da gezeigt, in bestimmten gesellschaftlichen Schichten, dass Leute, die in einer Schicht quasi sich befinden, die finanziell sehr stark ist, also schon, sagen wir, reichere Schicht, nicht mehr Mittelschicht, sondern schon reichere Schicht, dass diese Leute sehr viel weniger offen sind für die Meinungen und Perspektiven anderer Personen und sehr viel schwerer davon abzubringen sind, dass sie vielleicht gar nicht im Recht sind. Und das war irgendwie auch was, wo ich dachte, also unsere heutige Folge spricht jetzt nicht unbedingt für Menschen mit sehr viel Geld. Wobei wir das natürlich nicht verallgemeinern. Das ist
so ein Abschlusswort von dem Herrn Piff war tatsächlich auch, passt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es so scheint, als ob Menschen, die viel Geld haben, vielleicht auch eben in so den Schichten, die du jetzt gerade beschrieben hast, diese Menschen sind einfach faktisch weniger auf die Gunst von anderen Menschen angewiesen, als Menschen, die eben weniger Geld zur Verfügung haben. Was dazu passen würde, was du sagst, dass denen halt die Meinung von anderen ein bisschen egaler sind als anderen, weil sie brauchen sie halt auch nicht. Also sie sind nicht darauf angewiesen, ergo verhalten sie sich auch entsprechend.
Ja, ich könnte mir das auch vorstellen, dass das rein aus so evolutionären Hintergründen, wenn du viel Ressource hast, dann bist du nicht mehr auf die Gesellschaft oder auf die Community quasi angewiesen und musst nicht unbedingt kooperativ sein mit anderen Leuten quasi. Aber du hattest, wir haben ja heute nicht nur über Geld an sich gesprochen in dem Fall, sondern explizit Geld für ein Leben. Und Maxi hat eine sehr, sehr interessante Experimentenreihe quasi dazu gefunden, in der es genau darum geht, nicht nur, wie verändert Geld die sozialen Fähigkeiten oder das Sozialverhalten, sondern sind wir bereit, für Geld ein Leben zu opfern? Und ich fand die Antwort sehr erschreckend.
Jetzt hast du ja schon gespoilert. Tatsächlich war dieses Experiment der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir machen auch einen Fall dazu. Denn ich habe dieses Video von Quarks gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch. Ich sehe schon ein paar Gesichter, die es kennen. Und ich habe dieses Video gesehen. Ich glaube, es ist gar nicht so lange her. Und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das habe ich selbst gespoilert. Mist. Egal, wir machen trotzdem weiter. Wir tun so, als hätten wir nicht gespoilert. In diesem Experiment ging es um Labormäuse, die sowieso getötet werden sollten. Das heißt, es waren Mäuse, die hätten entsorgt werden müssen. Und die wurden dann eben nochmal in diesem Experiment nochmal genutzt. Ich wollte gerade recycelt sagen, nein, nochmal genutzt. Und es ist also, es ist einfach, wir machen weiter. Menschen, da waren dann eben Probanden und diese Probanden wurden vor die Frage gestellt, möchtet ihr verhindern, dass diese Maus getötet wird oder lasst ihr diese Maus sterben? Und da gab es verschiedene Durchgänge. Und ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht einfach mal so ein bisschen ein kleines Ratespiel daraus machen. Ich lese euch jetzt mal den ersten Durchgang vor und dann heben mal die Hände, die sagen, okay, weniger als 50% oder mehr als 50% haben die Maus sterben lassen. Also, im ersten Durchgang hatten die Menschen die Option. Erstmal, sie erhalten keine Bezahlung und die Maus wird nicht getötet. Oder sie erhalten 10 Euro und die Maus wird getötet.
Fokus auf 10 Euro. 10 Euro für die Maus.
Also, was glaubt ihr? Wer glaubt, dass weniger als 50% die Maus getötet haben?
Das sind... Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh Gott, ich sehe euch nicht ganz, vielleicht so 13, 14 Leute?
Okay, wer glaubt, dass mehr als 50% die Maus getötet haben für 10 Euro?
Das sind definitiv mehr.
Okay, ich kann euch da ein bisschen erleichtern, es waren 46%, die sich für die 10 Euro entschieden haben. Aber es gab ja noch mehr Durchgänge. Es gab einen zweiten Durchgang. In diesem zweiten Durchgang haben sich Teams gebildet. Das heißt, zu zweit haben die Probanden entschieden, ob eine Maus getötet wird.
Ganz kurz, guckt einfach einmal nach rechts oder nach links und stellt euch vor, ihr würdet diese Entscheidung gemeinsam mit eurem Sitznachbarn oder der Sitznachbarin treffen. Ihr beide miteinander.
So, jetzt ihr und euer Sitznachbar. Ihr habt jetzt die Aufgabe, zusammen zu entscheiden, ob diese Maus stirbt. Wenn ihr beide euch dafür entscheidet, dass die Maus stirbt, dann bekommt ihr beide je 20 Euro. Wenn sich beide dagegen entscheiden, stirbt die Maus nicht. Wenn sich einer dafür und einer dagegen entscheidet, stirbt die Maus. Ihr wisst voneinander nicht, was der andere entscheidet. So, und jetzt wieder die Frage. Wer glaubt, dass weniger als 50% der Teams sich gegen das Leben der Maus entschieden haben?
Faszinierend, das ist nicht einer. Nicht eine Person ist der Meinung, dass die Mäuse in der häufigen Überzahl überleben.
Wir haben ja auch gespoilert.
Tut mir leid.
Gut, das heißt, einfach mal Gegenprobe. Wer glaubt, dass sich mehr als 50% gegen das Leben der Maus entschieden haben?
Das sind die 20 Euro, gib's zu. Wir haben einfach den Einsatz erhöht und jetzt seid ihr euch sicherer.
72% der Probanden haben sich gegen das Leben der Maus entschieden in diesem Experiment. Im dritten Durchgang wurden die Gruppen ein bisschen größer und dann ging es um 30 Euro Einsatz. Ich würde sagen, wir verändern mal den Prozentsatz, sonst ist es ja wirklich zu einfach. Wer glaubt, dass mehr als 75% sich gegen das Leben der Maus entschieden haben? Mehr als 75% haben sich gegen das Leben der Maus entschieden. Wer glaubt das?
Eindeutig die Mehrheit. Fast alle.
76% der Teilnehmer haben sich gegen die Maus entschieden. Heißt, leider bei diesem Experiment sind viele Mäuse gestorben. Und wir fanden es einfach total spannend, weil ich, als ich dieses Video gesehen habe, dachte ich mir am Anfang, ja nee, für 10 oder 20 Euro tötet doch niemand eine kleine Maus. aber am Ende tatsächlich 3/4 von allen Teilnehmenden.
Ja, und von daher, das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich, es tut mir leid, das blendet ein ganz bisschen und ich gucke euch eigentlich ganz gerne an, wenn wir schon mal hier vorne sitzen. Ja, deswegen haben wir die Folge gemacht, weil wir dachten, okay, das ist krass, wie beeinflussbar unser Moralsystem am Ende des Tages von, also durch Geld ist oder wie abhängig wir eigentlich in unseren Entscheidungen oder wie flexibel, besser gesagt, wir in unseren Entscheidungen von Geld sind, selbst wenn es tatsächlich um das Leben von etwas geht. Jetzt gibt es kein Experiment, das gefragt hat, würden sie dafür einen Menschen töten oder wenn sie ja oder nein sagen, töten wir diesen Menschen. Das geht leider durch keine Ethikkommission. Ich hätte mir das gerne
leider.
Nur for Science, nur for Science wüsste ich das gerne, weil es mich interessiert. Aus psychologischer Perspektive, es interessiert mich einfach. Aber wir hoffen zumindest, dass wir euch damit so einen kleinen, wenn auch wahrscheinlich etwas erschreckenden Einblick geben konnten, in die Frage, was Menschen bereit sind, für Geld zu tun oder eben nicht zu tun.
Und damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Folge angelangt und würden gerne in den Part übergehen, auf den wir uns noch mehr gefreut haben. Und zwar so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel oder vor allem, uns würde total interessieren, was eure Gedanken zu dem Fall waren, zur Diskussion oder auch sonstige Fragen, die ihr so habt. Von daher, haut raus, meldet euch, wenn wir euch sehen.
Ich glaube, uns bleibt nicht viel mehr übrig zu sagen, als vielen, vielen Dank an jede einzelne Person, die heute Abend hier ist. Ihr habt uns unfassbar, unfassbar glücklich gemacht.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Oh, Dankeschön. Wir müssen wenn ihr alle okay damit seid, alle Leute, die es nicht sind, können gerne irgendwie sich verstecken oder so, aber wir würden unfassbar gerne ein Bild machen für unser...
Ja, yeah. Auf jeden Fall. Wir sind gleich da vorne. Vorne. Wir trinken auf jeden Fall noch was.
Und, ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall da vorne noch. Gleich noch. Aber wir würden voll gerne mit euch noch ein Bild machen und dann auch diesen Auftritt, wie jede Blackbox-Folge, natürlich vernünftig beenden, wie wir das immer machen.
Oh ja, zusammen.
Mhm. Fänd ich sehr cool. Aber dann machen wir das zuerst, dann können nämlich alle aufstehen, die nicht mit aufs Foto wollen. In diesem Sinne würde ich sagen, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!